Im Januar hat die SPD ja mit Martin Schulz einen neuen Kanzlerkandidaten vorgestellt. Das kam damals auch sehr gut an. Es gab viele neue Parteieintritte. Die Prognosen sind nach oben gegangen. Man hatte das Gefühl, es ist eine Aufbruchstimmung entstanden. Schulz-Effekt wurde es in den Medien genannt. Dann kamen allerdings die Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in NRW. Und da sah dann die Ausbeute für die SPD nicht ganz so gut aus. Und die Prognosen sind auch wieder zurückgegangen. Warum konnte die SPD diesen Schulz-Effekt, wenn man ihn so nennen möchte, nicht in die Wahlen tragen?
Also ich glaube, wir sollten schon so ehrlich sein und den Menschen auch zutrauen, dass sie eine Landtagswahl von einer Bundestagswahl unterscheiden können. Wir haben auch in Nordrhein-Westfalen bei der Landtagswahl Fehler gemacht. Das muss man erstens ehrlich benennen und zweitens analysieren. Da sind wir gerade dabei. Das wird nochmal stärker nach der Wahl sein. Aber ich glaube nicht, dass das so viel mit Martin Schulz zu tun hatte. Wir haben einen unheimlichen Martin Schulz-Hype gehabt. Wir haben auch in Bielefeld weit mehr als 100 Neueintritte in die Partei gehabt. Ich nehme innerhalb der SPD diesen Schwung auch noch ganz stark wahr. Was jetzt wichtig ist und wo ich auch glaube, dass wir noch besser werden sollten, ich hoffe, dass das desto näher die Wahl rückt, desto besser gelingt, ist, dass wir die Inhalte, die wir haben, richtig gut verpackt an die Menschen bringen müssen. An den Mann, an die Frau, an alle, die dann vor dieser Wahlentscheidung stehen. Und ich glaube, dass das unsere Stärke ist, dass wir die guten Inhalte haben, auch ein sehr gutes Wahlprogramm, gerade im Unterschied zur CDU, wo nicht viel drinsteht. Und jetzt ist halt das auch ein Stück weit mühselige, aber das ganz Wichtige, dass wir diese Inhalte rüberbringen. Da müssen wir besser werden.
Die sagen gerade, es ist so ein wahrlicher Hype um Martin Schulz entstanden. War das vielleicht dann im Endeffekt jetzt in der Nachbetrachtung die Art und Weise, wie den Medien damit umgegangen wurde, vielleicht sogar ein bisschen falsch oder schädlich für die SPD, weil dadurch eine zu hohe Erwartungshaltung entstanden ist?
Ich will das gar nicht bewerten, aber ich glaube, uns innerhalb der SPD war immer klar, dass das jetzt auch ein Medienphänomen ist, das nach oben geht, dass die Berichterstattung, die ganze Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet war. Und dann gab es einen Zeitraum, da hat Martin Schulz eigentlich gar nicht viel anders gemacht als bisher. Aber wenn die Medien bereits darüber berichtet hatten, wie er Hausbesuche macht, welche Reden er gehalten hat und so weiter, dann war es quasi automatisch und das war auch zu erwarten so, dass dieses Interesse wieder abschwächt. Und jetzt sind wir halt in einem Wahlkampf und in einem Zustand, wo wir sagen müssen, ja, jetzt müssen wir zusehen, wie kriegen wir die Message rüber an die Leute. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo es so dann viele Neueintritte gab, haben mir in Bielefeld auch alle gesagt, das war jetzt ein Faktor Martin Schulz. Aber das, was wir bei Trump in Amerika gesehen haben oder was wir da gerade sehen oder wie Erdogan sich aufstellt, der Brexit oder auch die Themen in Deutschland, Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit im Steuersystem, bei der Bezahlung von Männern und Frauen etc., ganz viele, das waren schon Themen, warum die eingetreten sind und das müssen wir jetzt rüberbringen.
Was durch Martin Schulz auf jeden Fall passiert ist, auch eben durch die Berichterstattung, durch seine Reden, wie sie aufgenommen wurden, ist eben der Begriff Gerechtigkeit, dass der quasi zu so einem neuen Trademark der SPD geworden ist. Sie haben es eben ja auch schon öfter mal angesprochen, den Begriff Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet jetzt für viele Menschen unterschiedliche Dinge. Wie würden Sie speziell Gerechtigkeit definieren?
Ja, Gerechtigkeit muss in jedem Kontext und in jeder Situation ausdifferenziert und kontextualisiert und auch dann benannt werden. Und ganz allgemein bedeutet für mich Gerechtigkeit, dass es keine Rolle spielt, wo jemand herkommt, welche Hautfarbe jemand hat, wie alt jemand ist, sondern dass alle die gleichen Chancen haben. Erstmal und als zweites bedeutet Gerechtigkeit dann, dass dort, wo Menschen es schwerer hatten oder wo Menschen mehr Hilfe brauchen, mehr Unterstützung vom Staat brauchen, sie die dann auch bekommen. Und wir gleichzeitig auch sagen können, die starken Schultern, die wir haben, zum Beispiel Menschen, die besonders vermögend sind, die können auch mehr leisten, einen größeren Beitrag leisten zur Finanzierung unserer Gesellschaft, unserer öffentlichen Daseinsvorsorge etc. Und da brauchen wir eine Gerechtigkeit und dann sind wir zum Beispiel an der Stelle auch bei der Frage von Steuergerechtigkeit. Wer muss wie viel einzahlen in die Dinge, die die öffentliche Hand finanziert und uns allen bereitstellt?
Jetzt wollen wir mal ein bisschen konkreter auf das Programm der SPD zu sprechen kommen und da will ich das mal so ein bisschen so machen, wie das Programm auch aufgebaut ist, denn da haben wir auch die Oberthemen und dann immer mit dem Zusatz Zeit für mehr Gerechtigkeit. Da will ich natürlich mit dem Thema anfangen, das gerade für unsere Zielgruppe besonders wichtig ist, nämlich die Bildungspolitik. Wie will die SPD da mehr Gerechtigkeit schaffen?
Ich glaube, der erste wichtigste Punkt ist für uns, dass Bildungspolitik einen hohen Stellenwert hat und dass wir sagen, wir müssen Zukunftsinvestitionen gerade auch in Bildung machen. Also es geht nicht nur auf die schwarze Null zu starren, sondern zu investieren. Das bedeutet in Bildung investieren, Ausbau von Kita, die Qualität von Kitas auch erhöhen. Wir haben den U3-Ausbau hinbekommen, aber da muss noch die Qualität sich erhöhen. Wir wollen die Bildungsgebühren abschaffen, heißt konkret die Kita-Gebühren abschaffen. Dann geht es weiter im Bereich offene Ganztagsschule. Da wollen wir den offenen Ganztag, also im Schulbereich, vor allem stärken, einen Rechtsanspruch darauf schaffen, damit also auch die Eltern einen Rechtsanspruch haben und weiter arbeiten gehen können und nicht, wenn die Kinder in die Schule kommen, dann die Frauen oder einer der Partner wieder zu Hause bleiben muss. Wir brauchen ein Schulmodernisierungsprogramm, sowohl was die Digitalisierung als auch die Schulgebäude angeht. Da kann der Bund eingreifen. Die restliche Schulpolitik ist ja eher Landessache. Dann kommen wir zum Thema Meisterausbildung. Ist uns auch ganz wichtig. Wir wollen die Ausbildungsgebühren abschaffen. Also da, wo man heute eine Ausbildung zum Pfleger, zur Pflegerin macht, werden momentan noch Schulgebühren fällig. Das muss abgeschafft werden. Der Meister muss auch unter BAföG gestellt werden, dass es einen Meister-BAföG gibt. Und dann der Bereich, der mir am wichtigsten ist, die Hochschulpolitik. Wir müssen mehr Gerechtigkeit dahin schaffen, dass wir in die Hochschulen investieren. Und diesen Hochschulsozialpakt hatte ich eben schon angesprochen. Der sieht vor, dass wir vom Bund in die Hochschulen Unterstützung reingeben in Zusammenarbeit mit den Studierendenwerken. Und das bedeutet dann, dass wir die Betreuung und die Beratung ausbauen können, dass wir die Mensen modernisieren und ausweiten können und dass wir vor allem, das wird der größte Teil sein, in Neubau und Sanierung von Studierendenwohnheimen investieren. Konkret für die Studierenden wird sich dann auch noch, wenn wir regieren, das BAföG verbessern. Der erste wichtige Punkt ist, bisher war es so, dass die BAföG-Sätze nur dann angehoben werden, wenn die Politik sich mal wieder darum gekümmert und geeinigt hat. Wir haben jetzt im Programm stehen, es wird eine automatische Anhebung der Regelsätze geben, entsprechend dessen, was wir an Teuerungsraten haben. Also wenn die Lebenshaltungskosten teuer werden, wird das BAföG auch automatisch angepasst. Dann wollen wir das BAföG noch ausweiten. Wir wollen, dass die Altersgrenze, bis wann man BAföG bekommt, steigt. Wir wollen, dass die Ermessungsgrenze, wie viel man dazu verdienen kann, steigt. Und wir wollen beim BAföG dann noch eine flexiblere Lösung haben, wenn Menschen zum Beispiel ein Teilzeitstudium machen.
BAföG ist schon das richtige Stichwort, denn da wollte ich auch noch zu fragen, auch auf den Blick Gerechtigkeit hin. Denn aktuell ist es ja so, dass gar nicht mal so viele Studierende Anspruch auf BAföG haben, da ja auch das Einkommen beispielsweise der Eltern, der Familie mit einberechnet wird, auch Vermögen der Familie, das ist ja alles in Abhängigkeit. Wenn ich jetzt alleine irgendwo in der Stadt wohne und vielleicht gar nicht so viel Kontakt mehr zu meiner Familie habe, muss ich trotzdem das immer angeben und davon bin ich abhängig. Ist das gerecht oder will die SPD dort auch etwas ändern?
Wir haben im Wahlprogramm ganz klar stehen, dass wir erstmal diese Grenzen erweitern wollen. Die Diskussion um das alternunabhängige BAföG, das ist ja das, was dahinter steht, führen wir ganz lange und schon ganz intensiv. Ich finde, man muss schon beide Seiten ernsthaft betrachten. Wenn wir direkt sagen würden, das BAföG gibt sofort elternunabhängig, würde das bedeuten, dass der Sozialstaat auch, das klassische Beispiel für Bielefeld ist, dem Sohn von Oetker, die ja nur eine Menge Geld haben, dann im Prinzip eine Sozialleistung macht. Ich finde generell, also ich bin persönlich für ein elternunabhängiges BAföG, aber ich stelle das nicht als erste Forderung ran, weil wir, finde ich, erstmal die Schritte machen müssen, im Prinzip das Geld, was wir haben, stärker in die Bereiche der Bedürftigen zu packen. Und die Frage, die ja dann dahinter steht, ist, wie können wir die Studierenden, deren Eltern vermögend sind, darin unterstützen, dass sie dann auch wirklich den Rechtsanspruch und das, die finanzielle Unterstützung bekommen, die sie brauchen.
Sie haben eben auch schon angesprochen, Steuerentlastungen. Wenn ich jetzt kein BAföG bekomme als Student und ich jetzt einen Nebenjob mache, 450 Euro alleine reicht nicht, um damit einen Monat zu verbringen. Man muss dann noch einen zweiten Nebenjob machen. Dann ist man schnell in Zonen, wo man auch Steuern zahlen muss als Student und wo es sich vielleicht gar nicht mal so lohnt, zwei 450-Euro-Jobs zu machen, weil dann die Abzüge wieder groß sind. Will die SPD in dieser Hinsicht auch etwas ändern, Steuerentlastungen gerade für Studierende?
Ja, also ich kenne das bei uns bei der Frage, wie viele Stunden die studentischen Hilfskräfte bei mir in der Arbeitseinheit arbeiten wollen, weil sie dann über eine bestimmte Grenze kommen. Wir wollen entlasten bei den geringen Einkommen, vor allem nicht bei der Steuer, weil die Steueraufkommen da gar nicht das höchste sind, sondern vor allem bei den Sozialabgaben, weil die Sozialabgaben dann ja auch fällig werden. Das werden wir bei den Geringverdienern, in die Gruppe zählen die Studierenden dann auch immer noch, wollen wir bei den Geringverdienern die Sozialabgaben verringern und im Mittelstand werden wir dann später die Vermögenssteuer am oberen Ende erhöhen, aber sie später einsetzen lassen werden. Aber für die meisten Studierenden wird der Faktor sein, dass die Sozialabgaben dann geringer sind.
angespannt für Studierende ist auch die Wohnsituation. Die Mieten steigen, Wohnraum wird knapper. Gerade zu Semesterbeginn bekommt man das auch hier in Bielefeld oft mit. Da sind dann alle auf Wohnungssuche und haben es auch oft schwer, passend zum Semesterbeginn da ein Dach über dem Kopf zu haben. Will man da auch was in Auftrag nehmen, quasi, um dafür Entlastung zu sorgen?
Ja, absolut. Da müssen wir besser werden. Ich glaube, Bielefeld ist im Vergleich zu anderen Städten noch nicht ganz so schlimm dran. Aber trotzdem sehen wir einen Handlungsbedarf bundesweit, aber auch in Bielefeld. Wir sehen einmal vor, dass wir den öffentlich geförderten Wohnungsbau stärker fördern, da mehr bauen. Das sind dann Wohnunterkünfte, Wohnungen, Wohneinheiten für alle Menschen, sowohl für Studierende als auch für Menschen, die hier Asyl beantragt haben, als auch für Leute, die einen Wohnberechtigungsschein haben. Da muss stärker gebaut werden, generell, egal in welchen Städten. Und ich glaube, dass das erstmal generell zu einer Entlastung führt. Aber wir sagen, wir wollen auch gerade noch, weil wir sehen, Bielefeld hat vor allem deswegen auch einen Wohnraummangel, weil immer mehr Studierende nach Bielefeld gekommen sind. Also es sind die Universitäts- und die Hochschulstädte, die wachsen, dass wir speziell studentischen Wohnraum schaffen, das eben durch den Hochschulsozialpakt und mit Zusammenarbeit mit den Studierenden werken.
Wir haben eben auch schon kurz angesprochen, der Wissenschaftsstandort Deutschland soll gestärkt werden durch Investitionen. Was den Wissenschaftsstandort nicht so attraktiv macht, sind Überlegungen, dass es Studiengebühren gibt für Nicht-EU-Ausländer. Ihr wisst ja, in Baden-Württemberg und in NRW gerade sehr konkret, dass das in Kraft tritt. Jetzt sind Studiengebühren natürlich Ländersache. Mhm. Trotzdem ist es ja ein Anliegen der SPD, den Wissenschaftsstandort zu stärken, attraktiv zu machen. Wie will man mit solchen Überlegungen umgehen, wenn man dann in der Regierung ist?
Mhm. Ja, also erstmal, ich finde das total absurd und auch kontraproduktiv, dass wir eine Internationalisierung der Hochschulen vorantreiben wollen. Und dann, wenn man sich mal die Länder anguckt, die das betrifft, den meisten geht es davon wirtschaftlich wesentlich schlechter als Deutschland, dass jetzt gerade die Nicht-EU-Ausländer, die es mal gerade schaffen, nach Deutschland kommen, noch mit Studiengebühren belegt werden, wird dazu führen, dass die nicht mehr kommen. Und von daher finde ich das ganz schlimm, dass NRW das macht. Ich werde mich mit all dem, was möglich ist, im Bundestag dafür einsetzen, dass wir nirgendwo Bildungsgebühren haben, das heißt auch nirgendwo Studiengebühren. Die große Frage, die halt dann dahinter steht, ist ja die des Kooperationsverbots. Da wären wir als SPD auch in der Großen Koalition gerne schon weitergegangen als das, was jetzt reingekommen ist. Ich glaube, dass wir da als Bund, weil einfach die Länder finanziell auch so unterschiedlich aufgestellt sind, zukünftig noch stärker zusehen müssen, dass da bestimmte Gleichheiten geschaffen werden. Und ich werde mich dafür einsetzen, weil an jeder Stelle, das ist das, was mich sozialisiert hat, wo ich mit Politik angefangen bin, der Kampf gegen Studiengebühren, an jeder Stelle, wo es Bildungsgebühren gibt, werde ich mich dagegen einsetzen, das ist klar.
Eben schon kurz angesprochen, eng einher mit Bildung und Forschung geht auch die Digitalisierung. Im Wahlprogramm der SPD heißt es, man will die Digitalisierung zu einer Chance für alle machen. Wie genau ist das gemeint?
Ja, Chance für alle, das ist halt, also erstmal die Frage, Digitalisierung bedeutet schnelles Internet an allen Bereichen, sowohl in den städtischen Bereichen, wo schon viel liegt, aber auch in den ländlichen Bereichen. Und da müssen wir auch zusehen und ehrlich sein, da versagt gerade die Marktwirtschaft, weil es da, wenn weniger Menschen dort wohnen, die Strecken weiter sind, unattraktiv ist, da muss der Staat unterstützen, dass wir überall schnelles Internet haben. Das ist die erste Frage. Der zweite Bereich ist die Digitalisierung in den Hochschulen, also die Frage des Bereitstellens von Lehrmaterial zum Beispiel. Uns schwebt dann neben der Frage, also wie wir die Hochschulen digital besser ausstatten können und sie nochmal dazu bringen können, halt eben auch diese MOOC, diesen Massive Open System Courses anzubieten, in denen Vorlesungen aufgezeichnet werden und dann im Internet von allen Leuten eingesehen werden können, egal ob sie in der Uni eingeschrieben sind oder nicht. Schwebt uns daneben auch noch eine Open University vor, in der auch Menschen dann später studieren können, die keinen Hochschulabschluss haben, und das wird dann eine digitale Hochschule sein. So, das ist der Hochschulbereich. Der dritte Bereich, der glaube ich auch noch ganz wesentlich zum Thema Digitalisierung ist, ist Digitalisierung der Arbeitswelt. Industrie 4.0, Arbeit 4.0. Da sind wir in Bielefeld und in OWL schon sehr gut aufgestellt, weil wir halt dieses Exzellenzcluster It's OWL dazu haben. Was uns als Sozialdemokraten wichtig ist, ist, dass wir nicht auf Industrie 4.0 gucken, sondern auf Arbeit 4.0. Also wie kann die Digitalisierung dabei helfen, den Arbeitsprozess zu erleichtern? Wie kann die Digitalisierung genutzt werden, um Innovationen und den Arbeitsplatzstandort zu sichern? Und dabei wird es immer darauf ankommen, dass wir das aus der Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrachten. Also sprich, dass die auch was davon haben. Und dann ist es eine Frage, wie der Staat auch vorbereitet und unterstützt, dass es entsprechende Fortbildungen gibt. Denn es gibt, glaube ich, unter vielen Beschäftigten, die schon lange aus der Universität raus sind, gerade auch natürlich die Frage, wie kann ich mich so weiterbilden und fortbilden, dass ich da Schritt halten kann, dass ich da mitkommen kann.
Ein großes Thema bei dieser Wahl ist auch die Asylpolitik und der Umgang mit Geflüchteten. Inwiefern will die SPD da Gerechtigkeit schaffen?
Ja, Gerechtigkeit an der Stelle ist ja eine ganz schwierige Antwort. Aber was ich glaube, was erstmal wichtig ist, das sage ich, ist mir persönlich auch wichtig, dass wir vernünftige Entscheidungsverfahren haben. Wir müssen ein besser personell und qualifiziert aufgestelltes BAMF haben, die diese Entscheidung starten. Ich persönlich finde das Konstrukt der sicheren Herkunftsstaaten auch nicht richtig, weil ich glaube, dass wir nicht sagen können, wir müssen gründlich oder weniger gründlich prüfen, sondern wir müssen immer so gründlich den Asylantrag prüfen, wie es nur eben geht. Dann haben wir noch einen ganz konkreten Punkt, den wir ins Wahlprogramm mit aufgenommen haben, ist, es gab die Einschätzung der Bundesregierung, dass Afghanistan ein sicheres Herkunftsland war. Wir haben uns dagegen ausgesprochen, nach Afghanistan auszusprechen, weil wir sagen, die Situation ist da unsicher, dahin darf bis auf Weiteres nicht abgeschoben werden. Und dann für diejenigen, die hier sind, möchten wir eine sogenannte Altfallregelung greifen lassen. Das bedeutet, wenn die Behörden in Deutschland es nicht geschafft haben, dass die Menschen rechtzeitig ihren Antrag bearbeitet bekommen haben und die sind seit 2 Jahren in Deutschland, machen hier eine Ausbildung, arbeiten hier, gehen hier zur Schule, dass wir sagen, dann werden die nicht mehr abgeschoben. Weil es nicht sein kann, dass wenn unsere Behörden nicht hinterherkommen, mit der Bearbeitung des Falls, sich Menschen hier integrieren, aber jahrelang, also weit über 2 Jahre hinaus in Unsicherheit leben. Also nach 2 Jahren, wer dann nicht kriminell geworden ist und wer kein Gefährder ist, sondern wer halt in Arbeit ist, wer in zur Schule geht, eine Ausbildung macht etc., muss das Recht haben, hier zu bleiben, unabhängig dann der Frage, ob der Asylgrund noch besteht.
Ebenfalls eine große Rolle, die in der Wahl jetzt aufgetreten ist und was man auch immer wieder gelesen hat, gerade in den letzten Monaten auch durch die USA-Wahl, sind natürlich Fake News. Mhm. Bei der USA-Wahl wurden ja auch Social Bots und andere Tools genutzt, um User im Internet zu verwirren, mit anderen Meldungen zu füttern, Meinungen zu machen. Inwiefern sehen Sie das auch jetzt gerade für die Bundestagswahl in Deutschland als Gefahr an?
Ja, ich glaube, das Wichtigste wird erstmal sein, dass wir alle nicht nur Augen und Ohren offen halten, sondern dann, wenn wir was im Internet lesen, auch reflektieren. Gerade diese Social Bots kann man ja auch schnell erkennen, wenn man erstmal das Gefühl hat, da schreibt jemand was ziemlich Abstruses und das geht immer in eine Richtung. Oder bei Fake News, da wabert ja ganz viel momentan durch die sozialen Medien. Manches davon ist Satire, manches sind tatsächlich Fake News. Dass wir alle aufgerufen sind, im Prinzip erstmal zu reflektieren, einmal nachzudenken, ist das jetzt vielleicht eine Fake News? Dann auch zum Beispiel auf die Profile oder auf die Quellen zu gehen, also sich mit den Quellen auseinanderzusetzen und sagen, wie kann ich das überhaupt bewerten? Da müssen wir, glaube ich, auch in der Bildungspolitik noch viel mehr Wert drauf legen, dass das in den Schulen, den Kindern, den Jugendlichen oder auch im Studium uns stärker beigebracht wird, dass das mehr Präsenz hat. Wie gehe ich eigentlich mit diesen Quellen um? Ich meine, diejenigen, die gerade studieren, machen natürlich in den meisten Studiengängen sowieso auch schon irgendwie ganz viel zum Thema Quellen. Was jetzt technisch bei den Bundestagswahlen noch für Fallen laufen muss oder Fallen bestehen, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich gar nicht überblicken. Ich hoffe, dass die entsprechenden Stellen das überblicken können und ich hoffe, dass wir dann nicht irgendwie nach der Wahl schlauer sind und das Gefühl haben, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist.
Auf jeden Fall bleibt das Thema präsent. In diesem Zusammenhang, eine Forderung der SPD ist, das Mindestalter für die Bundestagswahl auf 16 Jahre herunterzusetzen. Glauben Sie denn gerade eben in der Welt von Fake News, dass 16-Jährige die nötige Medienkompetenz auch mitbringen, um sowas zu erkennen und sich davon bei einer Wahl nicht beeinflussen zu lassen?
Ja, absolut. Vor allem bin ich zu 100% sicher, dass unsere 16- und 17-Jährigen das nicht weniger können als andere Altersschichten. Also den Vorwurf würde ich gar nicht gelten lassen, wenn den jemand formulieren würde, weil ich glaube, dass gerade unsere jungen Menschen, was Medienkompetenz angeht, viel weiter sind, weil sie viel mehr damit groß geworden sind, als das ältere Generation sind. Aber die Frage, die dahinter steht, Wahlrecht ab 16 oder nicht, ist ja die Frage, ob wir denjenigen schon zutrauen, dass sie ihre politische Meinung so bilden können, dass sie eine Entscheidung treffen können. Und das würde ich sagen, können auch schon 16-Jährige.
Sie haben ja eben kurz gesagt, man soll in Schulen besser darauf hinweisen, früher Medienkompetenz schaffen, gerade was eben Fake News und so weiter angeht. Jetzt gerade sagen Sie aber, ja, das Problem liegt ja eigentlich gar nicht bei den jungen Leuten, sondern eher bei den älteren Leuten. Ja. Nur wie will man die dafür sensibilisieren? Was gibt es da für Möglichkeiten, um eben gerade in den älteren Schichten auch aufzuklären und die davor zu warnen, darauf hineinzufallen?
Also das Erste, was ja an der Stelle dann auch, wo Jung und Alt zusammenkommt, ist eine Frage von Fortbildung des Lehrpersonals, also der Lehrerinnen und Lehrer, die ja, meine Mutter ist selber Grundschullehrerin, hat Ende der 70er Jahre studiert, da war das natürlich alles noch nicht Thema. Also wie können wir diejenigen, die die Medienkompetenz vermitteln wollen und sollen, darin fortbilden und fit machen. So, und für alle anderen Generationen oder generell, das bedeutet dann auch wieder für alle, die wollen, brauchen wir zum einen, glaube ich, ganz wichtig, einen seriösen Journalismus, gerade auch einen Lokaljournalismus. Also das ist das, was ich als Kommunalpolitikerin auch sehr zu schätzen gelernt habe in den letzten Jahren, dass wir zwei Zeitungen haben, die konkurrierend, aber beide bemüht sind, im Prinzip immer darzustellen, was in der Stadt passiert, damit man da auch eine verlässliche Quelle hat für all diejenigen. Und dann wird es auch Aufgabe der Medien sein, das aufzudecken, wenn irgendwo Fake News eine große Reichweite erreicht haben. Und das Dritte ist im Prinzip auch die Frage des lebenslangen Lernens und der Angebote, die wir für alle Generationen machen können, unabhängig davon, wie jemand gerade beruflich eingebunden ist oder mal beruflich eingebunden war und das jetzt nicht mehr ist, etc. Das ist dann eine Frage von Zugang zu dieser Bildung von lebenslangen Lernen. Das ist eine Frage von Stärkung von Volkshochschulen zum Beispiel, aber auch von Online-Kursen, die gemacht werden können und Angebote von allen möglichen weiteren Trägern, die wir zum Beispiel in den Familienzentren haben, also die klassischen Bereiche der Sozialpolitik, die wir mit Bildung verknüpfen, die die Sozialdemokratie stärken möchte.
Blicken wir jetzt noch einmal kurz in die Zukunft. Am 24. September wird gewählt und ausgezählt und gehen wir mal davon aus, wir haben die Ergebnisse von aktuellen Prognosen, da würde es für Rot-Grün wahrscheinlich schwer, wäre eine rot-rot-grüne Regierungskoalition denkbar?
Ich habe mich da ehrlich gesagt schon mal wesentlich positiver zu geäußert, als ich das momentan tun kann. Zum Beispiel, als auf dem letzten Bundesparteitag Die Linke einen Antrag verabschiedet hat, in dem sie zum Ausdruck gebracht hat, dass die Partei nicht mehr der Auffassung ist oder überhaupt nicht der Auffassung ist, dass die Annexion der Krim durch Russland völkerrechtswidrig geworden ist, muss ich sagen, war ich schon ziemlich schockiert. Und dann zusammen mit den Forderungen, die außenpolitisch auch noch formuliert werden, unter anderem Austritt aus der NATO, finde ich das momentan schwer vorstellbar, beziehungsweise andersrum habe ich den Eindruck, dass gerade auch die beiden Spitzenkandidaten der Linken momentan gar nicht das Interesse haben, sich so aufzustellen, dass es nachher für Rot-Rot-Grün reichen wird. Darum kämpfe ich jetzt für Rot-Grün und vor allem kämpfe ich natürlich für eine starke SPD und in Bielefeld für das Direktmandat, also die Erststimmen.
Ein bisschen rumspinnen, wenn Sie die Wahl hätten, Große Koalition oder Ampelkoalition, was wäre da die
Ampel.
Entscheidung?
Ampel. Ich halte eine Große Koalition. Ich war anfangs dagegen, dass wir eine Große Koalition finden. Ich finde die Leistungsbilanz, die wir jetzt haben als Sozialdemokraten, was wir an Themen durchsetzen konnten, wirklich gut, besser als ich es erwartet hätte. Aber ich finde es für eine Demokratie immer nur für einen gewissen Zeitraum gut, wenn es in eine große Koalition geht. Danach muss es wieder abwechselnde Mehrheiten geben, weil wir nur so auch eine starke Opposition haben, die konstruktiv ist, die wir brauchen und nicht populistische Ränder, die dann nur am Hetzen sind.
Dann zur Abschlussfrage die Chance für Sie, nochmal einen kleinen Aufruf zu starten. Warum ist es wichtig, am 24. September zur Wahl zu gehen?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann nur jeden eindringlich bitten, wirklich zur Wahl zu gehen. In erster Linie bitte darum, demokratisch zu wählen, denn das ist mir auch als jemand vom Bündnis gegen Rechts ganz wichtig. Wir müssen unsere Demokratie stärken. Ich würde mich darüber hinaus natürlich freuen, wenn ihr die SPD wählt und am meisten freuen, wenn ihr mit der Erststimme mich, Wiebke Esther, wählen könnt, weil ich, glaube ich, die Interessen auch gerade derer, die Campusradio hören, sehr stark werde vertreten können in Berlin und weil ich auf die Erststimmen angewiesen sein werde, um nach Berlin gehen zu können.